sein Reich und Frieden. Von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext, den wir heute hören werden, ist die Epistel, also die Brieflesung, die uns geschenkt ist für den heutigen Sonntag. Und wir hören drei Verse aus dem Römerbrief, aus dem 10. Kapitel, und zwar die Verse 9 bis 11. Dort lesen wir: Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht im Propheten Jesaja: Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Amen. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses wundervolle, wunderbare Wort, das uns einmal neu deutlich macht, worum es im Glauben geht. Darüber wollen wir uns jetzt auch in der Predigt Gedanken machen. Aber du siehst uns, Herr. Du siehst mich, den Prediger, du siehst die Zuhörenden. Du weißt, dass wir das gar nicht erkennen können aus uns selber heraus, was wirklich wichtig ist für den Glauben und für das Leben. Dazu brauchen wir deine Hilfe für diese Predigt. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe diese Predigt überschrieben, was den christlichen Glauben ausmacht. Was den christlichen Glauben ausmacht, und ich habe wie so oft sonntags drei Punkte. Erstens: Der Glaube im Herzen. Zweitens: Das Bekenntnis mit dem Mund. Und die Rettung für das Leben. Das sind die drei wesentlichen Pfeiler dessen, was christlichen Glauben ausmacht, was uns dieses wunderbare Wort aus dem Römerbrief sagt und worüber wir uns jetzt in der Predigt Gedanken machen wollen. Das Erste, was den christlichen Glauben ausmacht, nämlich der Glaube im Herzen. Das lesen wir hier zweimal. Da steht es ganz deutlich: Wenn man von Herzen glaubt, dann wird man gerecht. Also nicht so ein bisschen so nach dem Motto, es könnte ja sein, dass irgendwo im Weltall, im Universum irgendeine Macht wäre. Nichts Genaues weiß ich nicht, aber ich will da mal so ein bisschen Restwahrscheinlichkeit aufheben. Also das ist hier nicht gemeint. Das ist nicht der Glaube, den so fast jeder irgendwo hat, wenn es einem dann mal schlecht geht, nicht vor der Krebsoperation oder wenn die Ehe in Nöten ist oder wenn die Kinder Probleme haben, nicht, dann spricht man zu diesem: Lieber Gott, wenn es dich gibt. Ne? Das ist nicht wahrer Glaube. Wahrer Glaube ist auch nicht, dass man sagt, ich habe immer Erfolg und Frieden, ich bin guter Preuße, meine Kirchensteuer bezahlt, ich habe meine Taufe mit 3 Monaten gekriegt, meine Konfirmation mit 14 Jahren, mit 25 habe ich kirchlich geheiratet und als ich die Augen zugemacht habe, rechte habe ich auch noch einen Pfarrer im schönen Kanal zur Erde gebracht, nicht? Und dann auf dem Motto, und Weihnachten habe ich immer auch noch hier für SOS Kinderlauf und der Brot für die Welt gespendet, halt nicht? Das ist alles sehr rühmlich und wichtig, gar keine Frage, aber auch das macht wahren Glauben nicht aus. Wahren Glauben ist, dass man wirklich von Herzen glaubt. Wirklich von tiefem Herzen glaubt. Und das ist eine Sache, worüber wir uns heute Morgen alle nochmal Gedanken machen wollen, was in unserem Herzen wirklich los ist. Das müsst ihr nicht mir erzählen, das müsst ihr nicht dem Banknachbarn erzählen, das müsst ihr mit euch selber ausmachen. Ich darf euch nur im Auftrag Jesu Christi fragen: Glaubt ihr wirklich von ganzem Herzen, tief drin im Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist? Ja oder nein? Sehr viele einige fragen, woran merkt man das denn, dass man von ganzem Herzen glaubt? Da habe ich uns 3 elementare Kennzeichen mitgebracht, dass man das wirklich weiß. Da könnt ihr jetzt einen Haken dran machen. Und die da nicht glauben, die dürfen sich in Bewegung setzen lassen, die dürfen dann, wenn sie es festgestellt haben, auf Christen zugehen, wenn sie diesen Glauben suchen. Aber es gibt auch Christen, die in ihrem Glauben so ein bisschen immer wieder so nahe eingrosten. Die dürfen sich heute auch neu befragen lassen, ob sie wirklich von ganzem Herzen an den Herrn Jesus glauben. Das ist das Erste, ich hatte gesagt, drei elementare Kennzeichen für den Glauben im Herzen, dass man wirklich weiß, dass man wirklich weiß, dass der Herr Jesus auferstanden ist, dass er lebt. So heißt es hier im Text. Wenn du schon deinem Herzen, mit deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, was musst du wirklich wissen? Ich weiß, wovon ich spreche. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich das intellektuell gehört hatte. Mir hat ein Christen das erzählt, mir hat mein Pfarrer im Konfirmandenunterricht das erzählt, mir haben andere Leute das wiedergegeben, ich habe selber in der Bibel gelesen, aber das war so eine Wahrheit, so wie wüsste ich am Mars gibt es irgendwelche roten Steine. Das hatte mit meinem Leben nichts zu tun. Bis zu dem Tag, als mir der Herr tatsächlich lebendig entgegengetreten ist und ich erfahren durfte, jawohl, der Herr Jesus Christus lebt, er ist auferstanden. Das hat mein Leben komplett verändert. Seitdem bin ich ein gläubiger Mensch. Vorher hatte ich auch Taufe, ich war Mitglied in der Kirche, bin konfirmiert worden, habe da alles Mögliche mitgemacht, was bis zu meinem jugendlichen Alter da möglich war. Aber ich war eben nicht gläubig. Das war nur so eine Äußerlichkeit. Glauben entsteht dann, wenn Gott einem den Heiligen Geist gibt. Und der schenkt einem dann die Offenbarung, dass man weiß, Jesus lebt wirklich. Ihr wisst ja vorne, das Schildchen, was wir schon dreimal rausgelassen haben, Christus ist auferstanden. Das habe ich auch mit dem Team gewollt, da hatten wir früher stehen. Parken ist hier verboten. Das ist nicht so toll für die Kirchengemeinde. Parken verboten. Wenn wir damit in Verbindung gebracht werden, das hat zwar auch seine Berechtigung. Ich ärgere mich auch, wenn der Parkplatz zu fremden Leuten zu ist. Aber das, was wir der Menschheit zu sagen haben, ist doch ganz was anderes. Das, was uns füllt, nicht was unseren Glauben ausmacht, nämlich, dass Christus auferstanden ist. Und das hoffe ich, dass ihr das alle wisst. Wirklich wisst, nicht nur als so, wie gesagt, ihre Wahrheit in meinem Leben nichts zu tun hat, sondern dass ihr das wisst, genauso wie ihr wisst, dass ihr einen Vater und eine Mutter habt, nicht, dass ihr mit diesen Menschen sprechen könnt. Und genauso ist es mit Jesus, den kann man erleben. Ich weiß, dass heute Morgen Menschen unter uns sind, die es noch nicht erlebt haben. Wie gesagt, ich bin auch jemand gewesen, der es lange Zeit nicht wusste. Mein Vorvorgänger auf dieser Kanzel nicht, Pastor Rundemann, der hatte schon promoviert in Theologie, promoviert in Philosophie, der war schon Pastor in einer Bergengemeinde nicht, der hat viel über Jesus gewusst, er konnte so viele Wahrheiten sagen. Er kannte den Herrn nicht, bis ihm auf einer Evangelisation in Hamburg, der hat persönlich begegnet ist. Und dann ist er als Christ geworden, der war schon mal. Also wenn die Leute sitzen und sagen, ich weiß gar nicht, wovon der hier oben im Staat spricht, dann musst du dich nicht trennen, du musst nur ehrlich zu dir sein. Hast du es erlebt oder nicht erlebt? Und ich kann dir versichern, dieser Jesus als auferstandener Herr, der ist zu erleben. Und das ist wichtig, das brauchen wir von dem lebendigen Glauben. Das ist das erste Kennzeichen. Das zweite Kennzeichen ist, dass man das, was hier drin steht, absolut für bare Münze nimmt. Nicht? Wir haben eben gesungen, als wir die Evangeliumslesung gehört haben, nicht? Herr, dein Feuer des meines Fußes leuchtet und dein Licht auf meinem Wege, nicht? Dieses Psalm 119. Auch das ist nicht etwas, was man nur mit Lippen erkennt, sondern dass man das wirklich erfahren und erlebt hat. Nicht so eine fundamentalistische, dogmatische Wahrheit. Sagt, ihr müsst alle glauben, nicht? Und wir, einer in unserer Gemeinde, weil ich glaube, aber dem hauen wir vom Kirchenvorstand auf die Finger. Nein, wenn man wirklich wahren Glauben im Herzen hat, dann erkennt man das, dass das die Wahrheit des Lebens ist. Deshalb kriegt man dann auch richtig Spaß auf die Bibel nicht. Da liest man dann so gerne drin nicht. Das ist so ein anderes Kennzeichen, dass man richtig Freude am Wort Gottes hat und dass man alles für wahrnimmt. Ich brauche da gar nicht so lange darauf einzugehen, da war letzte Bibelstunde, letzten Mittwoch, nur darüber gesprochen, über die Wahrheit der Bibel nicht. Und das haben uns schon die Väter des Glaubens in ein Stammbuch reingeschrieben. Frage 21 im Heidelberger Katechismus. Was ist wahrer Glaube? Wahrer Glaube heißt es, da ist nicht allein die sichere Erkenntnis, was ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart. So geht es los, aber geht noch viel weiter. Also die sichere Erkenntnis, dass alles das wahr ist. Auch das ist keine Ahnung von hier oben, nicht so ein intellektuelles, wie man eine mathematische Gleichung versteht, sondern das ist eine Herzensangelegenheit, die der Herr ihm schenkt. Da wird man ganz froh und glücklich drüber, nicht, dass man weiß, das ist die Gebrauchsanweisung für gelingendes Lebens, für mein Leben, für meinen Beruf, für mein Zwischenmenschliches, für meine Probleme, für meine Sorgen, für meine Geldanlagen. Hier ist alles drin, was ich brauche und das ist was ganz Wunderbares. Das ist ein Kennzeichen für wirklich Glauben im Herzen. Und ein drittes Kennzeichen gibt es noch für wahren Glauben im Herzen. Das ist das Kennzeichen, dass man Heilsgewissheit hat. Dass man Heilsgewissheit hat. Dass man ganz fröhlich durch dieses Leben hier gehen kann, mit der Gewissheit, mir kann nichts passieren, egal was kommt, egal welche Krankheitsdiagnose kommt, egal was mit meinen Anwärter Sachen hier geschieht, hier mit der Euro-Rente noch abspielt, egal was kommt, mir kann nichts passieren, weil ich ewiges Leben habe. Und das wirklich als sichere Gewissheit. Ich komme gleich im letzten Punkt nochmal darauf, was es heißt zu wissen, wo es hingeht, wenn man die Augen hier auf Erden zumacht. Aber das sind eben die drei sicheren Kennzeichen, wenn man wirklichen Glauben im Herzen hat. Und da frage ich nochmal ganz deutlich nach, habt ihr das? Befragt euch selber. Wenn Leute dann sagen, nee, dann habe ich das nicht, dann sage ich dir im Auftrag Jesu Christi, für dich gibt es aber auch diesen wahren Glauben. Der Herr hält es bereit. Du musst dich nur aufmachen. Er möchte dir das schenken. Er möchte dir schenken die Begegnung mit ihm. Er möchte dir schenken, dass du erkennst, wie er dich leiten möchte, durch sein Wort, dass dann alles gut wird in deinem Leben. Und er möchte dir auch schenken, dass du Heilsgewissheit hast. Du musst dich nur aufmachen. Du kannst jetzt hier sitzen und kannst dich nur verstocken und sagen, ja komm, ich lasse mir jetzt eine halbe Stunde antun, freue mich dann gleich auf das, was hier mit der Fräse vorbereitet hat, im Mittagessen halt nicht. Dann passiert nichts in deinem Leben. Du musst dich dann schon öffnen. Wahren Glauben kriegen wir nicht reingefropft. Gott klopft an und bittet. Der lockt. Dann darf man sich öffnen. Und ich kann jedem sagen, der das noch nicht hat, den wahren Glauben. Er hat nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Ich sage den Leuten immer, die mit mir sprechen, sagen, ja, Herr Pastor, ich bin auch so gern so glauben, wie ich jetzt sage. Das ist überhaupt kein Problem, wenn du 3 Monate das machst, was ich dir sage. Wie alles der Vergehung ist, intensiv betest, dann wirst du dem Herrn begegnen. Und ich sage, man hat nichts zu verlieren. 3 Monate machen, ausprobieren. Nach 3 Monaten kann man sagen, ist nichts passiert. Das kann ich garantieren. Noch alle, die sich darauf eingelassen haben, sind dem Herrn begegnet. Man hat sich das Leben komplett geändert. Das sage ich auch. Also, wenn man Jesus begegnet, wird es anders. Wenn man wirklich wahren Glauben im Herzen hat, das ist das Erste, was wahren christlichen Glauben ausmacht. Zweitens, was unser Text sagt, was den wahren christlichen Glauben ausmacht, das ist das Bekenntnis mit dem Mund. Erster Punkt jetzt in dieser Predigt, ging ja sehr stark auch an Menschen, die noch nicht im Glauben stehen. Der zweite Punkt, der geht jetzt für diejenigen, die wir im Glauben stehen. Nämlich, das gehört mit dazu. Wenn man wirklich diesen Glauben hat, wenn man weiß, dass der Herr lebt, wenn man weiß, dass er einen erlöst hat, wenn man weiß, dass die Bibel wirklich das wahrhaftige Wort Gottes ist, dann kann man davon nicht schweigen. Dann muss man das weiter sagen, dann muss man bekennen. So heißt es hier im Vers 9, müsst ihr nochmal nachlesen. Denn wenn man mit dem Munde bekennt, dass Jesus der Herr ist und in seinem Herzen glaubt, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wird man gerettet. Also, das gehört miteinander zusammen. Glauben und Bekenntnis. In Apostelgeschichte 4 lesen wir einmal davon, wie die Apostel verhaftet werden, die werden gefoltert und dann sagt der Hohenrat und folgendes, sie werden jetzt freigelassen. So nach dem Motto, das war es jetzt. Aber eine Auflage kriegt ihr, ihr müsst die Klappe halten und über Jesus nicht mehr sprechen, sonst wird es ganz eng für euch. Dann sagen die Apostel dieses wunderbare Wort, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben in Jesus Christus. Ein wirklich gläubiger Christ kann nicht nicht bekennen. Kann nicht nicht bekennen. Das funktioniert nicht. Man kann ihn nicht mundtot machen. Das funktioniert nicht. Da muss man reden. Leider erlebe ich das bei vielen Menschen, die zur Gemeinde gehören. Dass sie sonntags früh kommen, die spenden auch fleißig, aber wenn es ums Bekenntnis geht, in der eigenen Firma, auch in der eigenen Familie, da werden alle Handbremsen angezogen. Da trauen die sich nicht. Da weiß man, dass der Glaube noch ganz klein ist. Aber das gehört zum Glauben mit dazu. Das Bekenntnis vor Gott. Und etwas erlebt, was mich sehr, sehr erschreckt hat. Ein lieber Freund von mir, ein Bruder, der wirklich gläubig ist, der hat immer ein Fischerauto gehabt. Und irgendwann ist er gekommen, stand bei mir von draußen, das war eine alte Gemeinde, da hat er den Fisch abgemacht gehabt. Ich sage, wieso ist denn der Fisch weg? Ich dachte, er hat einen Autounfall gehabt, ihm hätten Licht mal gemacht oder sowas, dass er in dem Zusammenhang den Fisch gemacht hat. Nee, sagt er, weißt du, meine Eltern haben mit mir gesprochen, die waren nicht gläubig. Die haben mich darauf aufmerksam gemacht, weil er war wirtschaftlich erfolgreich. Wenn ich so zu Kunden fahre, dann könnte das ja einige Leute abschrecken. Und da habe ich den besser abgemacht. Das war der Tag, wo ich mir einen Fisch drauf gemacht habe. Ich habe nicht nur gesagt, das ist falsch, weil ich habe bis dahin noch gar keinen Fisch drauf gehabt. Bin immer so schlimm Auto gefahren, da habe ich gedacht, das ist nicht gut, wenn die wissen, dass ich ein Christ bin. Aber seitdem habe ich ein Fisch hinten bei mir am Auto drauf. Halt nicht. Und dass ich wirklich auch beim Autofahren Bekenntnis ablege, dass ich sage, das ist wichtig, ich gehöre zu Jesus Christus und ich möchte es bekennen, überall. Dass wir heute Morgen nicht um 11 Uhr Gottesdienst haben, dass wir nicht draußen sind bei der Schlacht, hat damit zu tun. Nicht, dass ich, sondern dass wir als Gemeinde das versuchen, immer klar und deutlich zu bekennen. Und das wollen wir auch weitermachen, dass Jesus der Herr ist und dass er auch verstanden ist. Und wenn wir uns nicht mehr einladen, kein Problem. Aber da wollen wir uns nicht von einschüchtern lassen. Wir wollen weiter in Treue bekennen, dass Jesus der Herr ist. Denn damit, und das ist wichtig, denn damit geben wir dem Herrn die Ehre. Damit geben wir dem Herrn die Ehre. jetzt vollkommen egal, was irgendwelche Politfuzis im Senat denken, was richtig oder falsch ist, wie man sich zu verhalten hat. Das ist mir vollkommen egal. Und wenn uns eines Tages, was weiß ich, auch verbieten, öffentlich zu sprechen, dann wollen wir es halten wie die Apostel und sagen halt, wir können gar nicht schweigen, davon zu sprechen. Mir ist nur eins wichtig in meinem Leben. Ich stehe eines Tages vor meinem Herrn und Heiland. Und dann wird Jesus zu mir sagen, was, und das wird er zu Recht sagen, was bist du für eine Pfeife gewesen? Du, Olaf Herzog, jetzt noch viel mehr. Aber da, wo es hier auf Erden schon lag, da möchte ich dem Herrn die Treue geben und ihn bekennen. Ich habe euch da so ein paar Bibelverse mit zu den Punkten aufgeschrieben. Es kommt die Zeit, und ich freue mich auf diesen Moment nicht, wenn alle Menschen leben, die leben, die in den Gräbern sind, nicht vom Herrn hervorgeholt werden. Und alle werden sich beugen müssen, ihre Knie vor dem Allmächtigen und müssen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und glaubt mir, die Menschen werden gesegnet. Die werden gesegnet, die das hier auf Erden schon tun. Jesus sagt etwas in Matthäus 10, er sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und ich möchte euch, die ihr gläubig seid, die ihr Jesus im Herzen habt, Mut zu machen, neu treu den Herrn zu bekennen, egal wo ich bin. Ich weiß, das ist manchmal nicht einfach. Und ich weiß, da gibt es auch die Schiebeine. Und das ist ein geistlicher Kampf. Das ist so ein Schritt nach vorne, wo es zum Teil unangenehmer wird. Aber ich möchte euch Mut machen, den Herrn zu bekennen, zur Zeit wie zur Unzeit. Der Herr segnet euch dafür. Und da, wo die Schritte zurücktun, ich muss das ganz deutlich sagen, da ist der Herr eben auch jemand, der dann auch Schritt vor dem Vater zurücktut. Dann verleugnet er euch vor dem Vater. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und wisst ihr, was passiert, wenn ihr euren Glauben bekennt? Dann werdet ihr im Glauben gestärkt. Das ist ein geistliches Geheimnis, das ist eine Wechselwirkung. So wie ein Fußballer. Wenn ein Fußballer sagt, ich spiele nicht mehr Fußball, weil ich könnte mich ja verletzen. Ich gehe nicht mehr auf den Platz, treffe nicht mehr gegen den Ball. Dann wissen wir, der wird schlechter und schlechter und schlechter. Wenn er 10 Jahre nicht mehr gespielt hat, dann kann es der beste Bundesliga-Profi sein, dann kann der irgendwann nicht mehr in der Bezirksliga mitspielen. Und so ist es auch für einen Christen, wenn er nicht bekennt. Dann wird der Glauben kleiner, 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 schwächer, schwächer. Aber wenn wir hingehen und den Glauben bekennen, dann ist es wie ein Sportler. Wie ein Sportler, der sich trainiert, der Fußball spielt. Wenn einer jeden Tag 3-4 Stunden Fußball spielt, dann wird ein besserer Fußballer und immer besserer Fußballer. Das ist ganz klar. Und so ist es mit dem Glauben. Wisst ihr, euer Glauben, der wächst, wenn er den Herrn Jesus bekennt. Ich sage, glaub mal, auch der Prinzip, das war kein Thema, das wollen viele Menschen nicht hören. Nicht von dem Gott können wir mal sprechen, aber von einem Jesus glauben wir dann entsprechend, das wisst ihr auch nicht, die Treue werden da, da gibt es Probleme. Aber ich möchte euch Mut machen, für das, was auch nächste Woche kommt. Ich weiß nicht, in welche Situation der Herr euch hineinstellen wird. Ich möchte euch Mut machen, bekennt ihn, denn das gehört zu lebendigen Glauben dazu. Das ist wie ein Apfelbaum, der gesund ist, sagt Jesus einmal, ein Baum, der gesund ist, der bringt Früchte. Wenn der Apfelbaum im Garten keine Früchte bringt, dann ist er krank. So ist es mit lebendigen Glauben. Lebendiger Glaube, der bekennt halt nicht, dass es die Frucht bekommt. Und das Tolle ist, wenn ihr das tut, nicht nur, dass ihr euch selber stärkt im Glauben, ihr stärkt auch andere. Ihr glaubt gar nicht, was, wenn man Bekenntnis hat, selbst wenn vermeintlich nichts passiert, die Leute sich lächerlich machen, was das eigene Bekenntnis anderer Leute stärkt. Es gibt so eine ganz tolle Geschichte, wo auch jemand sein Glauben bekannt hat, wo man erst so gedacht hat, meine Güte, was ist das denn? Hätte er nicht die Klappe halten können. Und zwar hat es einen Bischof gegeben, vor 1800 Jahren, den Bischof Polycarp. Er hat in Smyrna gelebt. In der Türkei ist das heute als der Stadt Izmir. Und damals sind die Christen stark verfolgt worden. Also gab es eine sehr starke Christenverfolgung durch das Römische Reich. Da war es so, dass der Prokonsul dort in diesem Gebiet, in Smyrna, von allen Leuten verlangte, dass sie das Kaiserbild anbeten. Und wer das Kaiserbild anbetete, also bekannte, dass nicht Jesus der Herr ist, sondern dass eben der Kaiser, und der wurde eben verschont. Wer das nicht tat, der wurde vor die Löwen geworfen. Der hat einen Zirkus da gehabt, so ähnlich wie den Zirkus Maximus in Rom, und hat man die von den Löwen fressen lassen. Dann eine ganze Reihe Christen, nicht bekannt, die sind alle vor die Löwen, vor die wilden Tiere gekommen. Da war ein ganz alter Mann, der Bischof Polycarp, der war damals schon 90. Und der war sehr bekannt, der galt als die große Autorität. Und da hatte der so ein bisschen Bedenken, obwohl er so ein schlimmer Christenverfolger war, an den wollte er eigentlich nicht ran. Aber jetzt war der auch an der Reihe und hatte dem vorher schon gesagt, bitte, wenn du einfach nichts sagst, dann kannst du so durchgehen, dann werden wir dich nicht vor die Löwen schmeißen. Und zwar hat der Polycarp genau das gesagt, was die Apostel gesagt haben. Ich kann nicht bekennen. Er hat gesagt, ich stehe zu meinem Herrn Jesus Christus und werde ihn nicht ableugnen. Er ist der Herr meines Lebens. Jetzt war er gezwungen, den auch vor die Löwen zu schmeißen. Und hatten ein Problem, dass die so viele Christen schon verfüttert haben an die Löwen, dass die Löwen keinen Hunger hatten. Die lagen dann satt in der Ecke und waren schon an menschlichen Körper satt gefressen. Und dann mussten sie umbringen und haben einen Scheiterhaufen aufgerichtet. Und dann wollten sie diesen Polycarp an den Pfahl binden und hat er gesagt, ihr müsst mich nicht festbinden. Wenn ich dafür in den Tod gehen muss, dann will ich das gerne tun, dass ich diese Strafe meinem Herrn Jesus tragen kann. Und ist ungefesselt, hat er sich hingestellt und hat sich am lebendigen Leib verbrennen lassen. Jetzt kann man sagen, meine Güte, dieses Leben, der war 90, aber so sinnlos, wenn er doch nur ein bisschen ruhig gewesen wäre, dann hätte er nachher noch ein bisschen beten können für die Gemeinde und. Wisst ihr, wenn ich als Pastor, als hauptamtlicher Christ, immer mal so ein bisschen angefochten bin, dann denke ich an solche Glaubenshelden. Die waren das auch nur durch den Geist Gottes, die waren es auch nicht aus sich heraus. Aber das ist mir dann so Glaubensstärken. Dann sage ich mir, was sind Brüder und Schwestern bereit gewesen, im Leben nicht fürs Zeugnis Jesu auf sich zu nehmen? Und dann werde ich im Glauben auch wieder gestärkt. Nicht? Dass ich sage, jetzt will ich erst recht einen Schritt nach vorne tun. Ich muss ja kein Feuer fürchten, keine Löwen. Nicht? Vielleicht mal einen, der ein bisschen dumm einen anspricht oder sonst irgendwas. Aber meine Güte, was ist das gegen das? Und das stärkt mich dann im Glauben. Und das soll euch auch stärken. Nicht, dass ich von euch von euch verlange, geht ins Martyrium. Das nicht. Aber Mensch, was haben wir denn zu? Was haben wir denn hier in Deutschland, diesem Gott sei Dank noch freien Land, wo es ja wahrlich zu befürchten? Das ist ein bisschen lächerlich über uns machen. Wir können doch wirklich den Herrn bekennen. Und das wollen wir gemeinsam tun. Und wenn wir das gemeinsam tun, dann stärken wir uns eben, dann stärken wir uns in der Gemeinschaft. Ich werde immer wieder gefragt, ja, das ist die Liturgie in der Gemeinde, die ist ja so ein bisschen altbacken, das Glaubensbekenntnis, kann man das nicht wegmachen oder machen wir noch ein bisschen mehr Musik oder sonst irgendwas. Für mich ist Glaubensbekenntnis was ganz Wichtiges. Wenn wir wie heute auch zusammenkommen und gemeinsam unseren Glauben bekennen, nicht, dann ist das so was Gemeinschaftsbildendes, weil ich stehe mit ganz vielen Brüdern und Schwestern. Das stärkt mich nicht. Ich hoffe, ihr sprecht das jeden Sonntag nicht einfach nur so mit, weil es so eine liturgische Formel ist, sondern könnt das wirklich von ganzem Herzen sagen. Das ist ganz wichtig. Das Bekenntnis mit dem Mund, das gehört zum lebendigen Glauben dazu. Und da möchte ich euch bitten, im ersten Punkt habe ich ja die so ein bisschen gefordert, die nicht im Glauben stehen, das nicht prüfen. Ich möchte euch nochmal bitten, euch, die ihr dem Herrn Jesus gehört, die ihr ihn im Herzen habt, wie sieht es mit eurem Bekenntnis aus? Vor der Welt, vor der Familie, vor den Arbeitskollegen. Und ich möchte euch Mut machen zum treuen Bekenntnis. Denn, so heißt es, wer von Herzen glaubt, und wer mit dem Mund bekennt, der wird gerettet, so heißt es hier. Wer an ihn glaubt, der wird dann nicht zu Schanden. Da kommen wir zum dritten Punkt der Predigt. Das macht wahren Glauben aus, das macht den Christenstand aus, das ist der christliche Glaube, dass man erstens Glauben, den wahren Glauben im Herzen hat, zweitens, dass man Christus bekennt und drittens, dass man weiß um die Rettung für das Leben. Das gehört dann auch mit dem. Ich habe das im ersten Punkt schon angeschnitten. Wenn man das wirklich tief im Herzen hat, dann weiß man, dass man gerettet ist. Ich möchte nochmal den Taufspruch von euch beiden wiederholen, die ihr lebt nicht. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das haben, wahren Glauben an Jesus, dann haben wir automatisch ewiges Leben. Weil wir dann zu Leib Christi gehören, Leib Christi wahrhaftig auferstanden ist. Und das möchte ich dir noch einmal zusagen. Du bist gerettet, wenn du an Jesus glaubst, für Zeit und Ewigkeit. Das ist ja schon der Name Jesus, nicht? Jesus heißt, Gott rettet. Das ist der Name, Programm, Gott rettet. Wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir Rettung vor dem Tod. Und das ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Ich weiß, ich sage, das geht im zweiten Sonntag, aber ich kann mit diesem Punkt gar nicht häufig genug buchen. Letzte Woche, wisst ihr, ist einer der intelligentesten Menschen unseres Vaterlandes gestorben. Marcel Reich-Ranitzky. Er kannte sich in Literatur besser aus als wir alle zusammen. Unglaublich gebildeter Mensch. Man mag sonst über den denken, wie man will, wie er sich benommen hat, aber von der Bildung her, das war nun das ganz Große. Er kannte sich richtig aus. Er war auch wirtschaftlich erfolgreich. Er hat auch ein langes, relativ gesundes Leben geführt. Aber eins, das Entscheidende fehlte ihm: der Glaube an Jesus Christus. Lieber Bruder hat mir sein letztes Interview zugemeldet, als er jetzt gestorben war. Das hat mich also sehr bewegt. Interview, was er mit dem Fokus gegeben hat, kurz vor seinem Tod. Da ist ihm knallhart die Frage gestellt worden: Herr Reich-Ranitzky, haben Sie Angst vor dem Tod? Könnt ihr bei uns nachlesen im Internet. Sehr lesenswertes Interview. Haben Sie Angst vor dem Tod? Da sagt dieser Mann: Ja, sehr. Aber mir gefällt schon die gesamte Formulierung Ihrer Frage nicht. Sie macht mir Angst, sich mit dem Tod auszusöhnen. Da sagt er, ist für ihn unmöglich. Und dann hat die Reporter nachgefragt, gibt es denn etwas für Sie, was Sie über den eigenen Tod hinwegtrösten kann? sage ich, da verzichte ich gerne auf alle literarische Bildung, wenn ich doch Jesus habe. Und was nützt mir all das, wenn ich all die deutschen Philosophen und Schriftstellerinnen auswendig kenne, aber keine Hoffnung fürs eigene Leben habe? Was ist das für eine klägliche Existenz? Und wie gut haben wir es da, dass wir Jesus haben? Nicht, auch das sage ich immer wieder nicht, aber einen alten Bekannten trifft man auch mal gerne nicht. In 100 Jahren sind wir alle tot. Da ist keiner von uns mehr da. Da haben wir alle die Augen geschlossen. Und alles, was uns jetzt Probleme macht, mit unserem Garten, mit unserer Gesundheit, mit unserem Haus, mit unseren Nachbarn, mit sonst irgendjemandem, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Da gibt es nur noch eines für die, die in die Ewigkeit beim Herrn ohne alles Ende. Und das dürft ihr wissen als Zuversicht eures Lebens. Und wenn man das weiß, dann hat man nicht nur Spaß am eigenen Tod. Ich sage das ganz bewusst, Spaß am eigenen Tod, weil man weiß, das Beste kommt noch. Dann kann man umso weiter leben. Ich meine Güte, dann kratzen einen die Sorgen nicht mehr. Aber das ist nicht etwas, was man sich so suggestiv selber einleben kann, sondern das muss der Herr im Heiligen Geist in einem machen. Aber wenn er das macht, dann hast du ein tolles Leben. Und das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Wir dürfen frei und befreit leben, weil Jesus Christus auferstanden ist. Er hat uns gerettet vom Tod und von den Sünden und wir haben eine Perspektive im Tod hinaus. Und das wünsche ich euch für euer Leben, dass ihr diese Freude über eure Rettung immer wieder spürt und dass ihr diese feste Zuversicht habt. Jawohl, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, halt. Er hat mich gerettet und diesen Herrn will ich in dieser Welt bekennen. Was den christlichen Glauben ausmacht, so habe ich die Predigt überschrieben. 3 Punkte. Erstens, dass man von ganzem Herzen an Jesus Christus glaubt. Zweitens, dass man mit dem Mund bekennt. Und drittens, dass man weiß, dass man gerettet ist. Ich lese uns noch einmal unseren Predigtext, Römer 10. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Amen. Und der Frieden unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unser menschlicher Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, als seinem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.